willkommen zu GKV 2.0. Nachdem im Jahr 2022 und 2023 es relativ ruhig geworden ist, zumindest von meiner Seite, will ich mich jetzt ab und zu wieder mit kürzeren Clips zu Wort melden. Abweichend vom bisherigen Modus Vivendi werde ich wahrscheinlich nicht mit Gesprächspartnern ins Rennen gehen, sondern ihnen einfach ein paar kurze Gedanken zu aktuellen Themen rund um die GKV nahebringen. Wenn es Sie interessiert, schalten Sie ein. Ja, es gibt einiges Neues und Aktuelles, was uns umtreibt. Vor 2 Jahren, als ich den letzten Podcast gemacht habe, da ging es der GKV noch vergleichsweise gut. Und seitdem haben zunächst Spahn und dann Lauterbach so kräftig in die Kassen gegriffen, dass trotz der Änderungen des Risikostrukturausgleichs, die ja dem Grunde nach eine gerechtere Verteilung der Mittel in der GKV vorgesehen hatte, letztlich fast für alle Kassen inzwischen eine prekäre Situation entstanden ist. Das schlägt sich zum einen im Timing nieder, also wenn man sich vorstellt, dass wir einerseits die dem Grunde nach ganz sinnvolle Gesetzgebung von Spahn hatten, die den Risikostrukturausgleich angegangen ist und insbesondere hier dafür sorgen wollte und sollte, dass es eine gerechtere Verteilung von Mitteln gibt, gab es zeitgleich, und das ist der Timing-Faktor, einen massiven Eingriff in die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das ja basierend noch nicht mal auf einer geprüften Jahresrechnung, sondern auf einer KV 45, also einer Quartalsstatistik, die in vielen Fällen ja Punkte, die in der Jahresrechnung berücksichtigt werden, eben nicht berücksichtigt. Diese zwei Faktoren, also zum einen sozusagen zugreifen zu einer Situation, die dafür gar nicht gemacht ist, weil die Rechnungslegungsstandards ja gar nicht existieren. Zum anderen die Koinzidenz von einerseits Zugriff in die Finanzen und andererseits Änderung der Spielwiese des Risikostrukturausgleichs hat natürlich dafür gesorgt, und das habe ich vor 2 Jahren schon prognostiziert, als der ganze Spaß kam, das hat dafür gesorgt, dass wir eine extrem negative Entwicklung hatten, nämlich ein Wegnehmen von Reserven einerseits und andererseits ein quasi erzwungenes Ansteigen des Zusatzbeitrages, und zwar radikales Ansteigen des Zusatzbeitrags aufgrund der Verschlechterung der Wettbewerbssituation für manche Player. Das ist mal der eine Baustein, der uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal beschäftigen wird. Dann haben wir ja zuletzt noch über das MDK-Reformgesetz und über die Änderung der Krankenhausabrechnungsprüfung gesprochen. Das Ganze ist ja noch in der Evaluierung. Das heißt, es steht noch gar nicht so richtig fest, was denn jetzt eigentlich der Outcome des Ganzen ist. Was das Ergebnis ist, wissenschaftlich beleuchtet ist das schon dreimal nicht. Und jetzt kommt Lauterbach in seiner wunderbaren Krankenhausreformgesetzgebung um die Ecke und ist der Meinung, dass er das Ganze mal komplett über den Haufen wirft und dem MD, der ja mit dem MDK-Reformgesetz damals quasi vom MDK, vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen umgewandelt bzw. umbenannt wurde in den Medizinischen Dienst, dass der nun Krankenhausabrechnungsprüfungen in Form einer Stichprobe alleine durchführen soll. Habe ich 2 Fragen zu. Das eine ist, wie soll ein MD, der jetzt schon nicht die Manpower hat, das Ganze zu machen, und der zweitens überhaupt nicht die Kompetenz und die Sachkenntnis hat, dieses stichprobengestützte System quasi auszufüllen, von jetzt auf gleich, und wir reden 2027. Das heißt, wir haben jetzt im Grunde 2 Jahre Vorlauf oder 1,5. Wie soll das der MD auf die Reihe kriegen? Und zum anderen, Was bleibt denn dann? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, weil wir wissen ja, was gewollt ist. Aber was bleibt denn dann für die Krankenkassen noch übrig? Da prüfen sollen sie nicht mehr. Also Rechnungen prüfen? Nö, warum? Dann kann ich es auch gleich ganz sein lassen. Also das sind ja nur noch bessere Zahlstellen. Insoweit ist die gesetzliche Krankenversicherung im Grunde degradiert zur Zahlstelle. Aber wie gesagt, das ist ja letztlich von Lauterbach gewollt, denn was will er? Er will die Einheitsversicherung, das ist klar und das war ja schon immer Ziel quasi von hier Ulla Schmidt und Konsorten und die SPD führt das einfach auf ihrem Weg in den Sozialismus fort. Lauterbach versteckt das nur noch ein kleines bisschen, indem er es sozusagen Schritt für Schritt und schön langsam tut. Ja, das ist mal Thema 2. Das sicherlich einer näheren Betrachtung nochmal bedarf, mit dem man sich nochmal näher beschäftigen muss. Dann kann man sich gelegentlich dem Risikopool nochmal widmen, der jetzt als neues Instrument in den Risikostrukturausgleich gekommen ist. Der Risikopool soll ja teure Leistungsfälle abfedern, insbesondere für kleinere Kassen, sage ich jetzt einfach mal. Hilfreich, denn die werden durch einen teuren Leistungsfall natürlich überproportional belastet, denn die können das nicht über Hunderttausende anderer Fälle überkompensieren oder kompensieren, die beispielsweise eine leichte Überdeckung oder sonstiges im RSA haben. Der Gedanke ist also, dass wir ab einem bestimmten Schwellenwert, im Moment reden wir über etwas über 100.000 Euro, ich gehe mal von 105.000 fürs Jahr 2024 aus, dass wir ab dem bestimmten Schwellenwert eine Kompensation einführen und sagen so, 80% der Kosten, die über diesem Schwellenwert liegen, für den individuellen teuren Leistungsfall bekommt die Krankenkasse ersetzt. Und wo nehmen wir das Geld her? Das nehmen wir aus der normalen Alters- und Geschlechtszuweisung des Risikostrukturausgleichs. Und damit haben wir eine Art Wechselwirkung. Und womit wir uns beschäftigen können, ist die Frage der Abbildung im FUF-Tableau, beziehungsweise was dann tatsächlich die Krankenkasse individuell zu berechnen hat. Aber auch mit den Konsequenzen, die das Ganze für das System der Krankenversicherung hat, die ja im Grunde erstmal aus so einem Umlagesystemdenken herkommt und sagt, wenn ich im laufenden Kosten habe, dann soll das ja durch die laufenden Beitragseinnahmen auch gedeckt sein. Und da haben wir einen Bruch drin, natürlich. Durch diesen Risikopool, der Risikopool durchbricht das Ganze und sagt, nein, Moment, für bestimmte Dinge kriegt ihr ja nichts und das ist ein Risiko und eine Gefahr und das müssen wir letztlich abfedern und abdämpfen. Und wenn man das konsequent weiterdenkt, dann muss man sich auch überlegen, dass da ja auch über diese 80% und beim Schwellenwert noch ein erhebliches Risiko gerade bei kleineren Kassen hängen bleibt. Und dann muss man sich überlegen, wie man da gegebenenfalls für eine Abdämpfung, eine Minderung, eine Milderung sorgen kann. Dann haben wir natürlich den Dauerbrenner Umsatzsteuer der gesetzlichen Krankenversicherung, Fertigarzneimittel. Bei den Fertigarzneimitteln gibt es inzwischen Stand Dezember 2022 ein BMF-Schreiben. Und in dem BMF-Schreiben hat erfreulicherweise das Bundesministerium der Finanzen relativ klar Stellung genommen und gesagt, ja, die Sicht der Krankenkassen ist im Grunde richtig. Also kann ich sein, dass hier von den Krankenhausapotheken Umsatzsteuer berechnet wird. Erstens. Zweitens, aber wenn ihr es doch gemacht habt, dann könnt ihr in der Vergangenheit das Wahlrecht ausüben, ob ihr jetzt auf 0 geht oder auf 7%, weil ihr seid ja Zweckbetrieb, wenn ihr einen gemeinnützigen Träger habt. sollte man meinen, dass da jetzt eine gewisse Befriedung eingekehrt ist, aber mitnichten. In den allerseltensten Fällen sagt jetzt die Gegenseite, das Krankenhaus, jo, da ist ja nun tatsächlich nun mal Rechtssicherheit eingekehrt. Nein, das wird immer noch weitergeführt und weitergeführt. Das ist absolut unglaublich. Die einzigen, die daran verdienen, sind die Anwälte. Und im Endeffekt geht das alles wieder zulasten des Systems. Es ist eine wirklich lachhafte Situation auf beiden Seiten. Eigentlich kann man sich da auch schon fragen, ich meine, was bringt es überhaupt, quasi Gerechtigkeit von Seiten der Krankenkassen zu fordern, also auf Seiten der Krankenkassen Gerechtigkeit einzufordern von den Leistungserbringern, wenn die sich so lange auf die Hinterbeine stellen, bis im Endeffekt von dem Vorteil, der rauskommen soll, dann letztlich über Kosten und Verfahrensdauern doch wieder ein Nachteil bei den gesetzlichen Krankenkassen hängen bleibt. Ja. Gut, wenn wir die Themen so abgekaspert haben, dann kann man so langsam über strukturelle Themen nachdenken und sich mal anschauen, zum Beispiel Pflegeversicherung, wenn man sich die Seiten des GKV-Spitzenverbands anschaut und was wir an Zuwächsen von Pflegebedürftigen im Jahr 2023 hatten, dann kriegt man so leichte Schockstarre, denn man stellt fest, das ist tatsächlich überproportional gewachsen und die Kosten der Pflegeversicherung, die gehen komplett aus dem Ruder. Das juckt im Moment tatsächlich die gesetzliche Krankenversicherung erstaunlich wenig. Warum? Weil die ja sagen, ja gut, wir haben den Liquiditätsausgleich im Endeffekt auf Bundesebene. Ist mir doch wurscht, was bei der Pflegeversicherung rauskommt. Und mir hat mal ein Krankenkassenvorstand gesagt, Gott hab ihn selig, also nein, verstorben ist er noch nicht, aber nicht mehr tätig. Ein glücklicher Versicherter in der Pflegeversicherung ist ein treuer Kunde in der Krankenversicherung und so wird das Ganze dann auch gelebt. Denn im Endeffekt sind da so viele Fehlanreize und dann sind wir vielleicht auch schon beim Thema im System, dass es grundsätzlich es unattraktiv macht, Kosten in der Pflegeversicherung in irgendeiner Form einzusparen. Abgesehen davon, dass da ja auch so viele kranke systemimmanente Probleme drin sind. Wir haben kleine Pflegeanbieter, mittlere Pflegeanbieter, große Pflegeanbieter. Es schreien immer alle dem Pflegepersonal, dem wird Unrecht getan und wir brauchen mehr Gelder für die Pflege. Dann kommt wieder eine halbherzige Reform wie von Spahn und Co. Und die Kosten in der Pflege steigen. Und jetzt raten Sie mal, wo es hängen bleibt. Natürlich nicht beim Pflegepersonal, sondern im Endeffekt, und das ist jetzt schon fast Kapitalismuskritik, aber es ist eigentlich Systemkritik, es bleibt bei den ganz wenigen Betreibern hängen, bei den Kapitalgebern, bei denen, die im Endeffekt selbst nicht am Pflegebett stehen und irgendetwas tun. Also es bleibt eben nicht bei denen hängen, die es brauchen könnten. Und das System wird trotzdem immer teurer. Und wenn man sich das anschaut, wie im Moment Pflege absolviert wird, das wird auf dem Mindestlohn oder knapp oberhalb des Mindestlohns wird das Ganze angeboten. Und die Pflegedienste verdienen sich relativ ordentlich goldene Nasen damit. Eine auch nicht ganz schöne Situation, die auf jeden Fall mit dem, wie die Politik im Moment mit dem Thema umgeht, auch nicht bereinigt wird. Aber was ich im Grunde sagen will, ist, Pflegeversicherung ist ein ganz enormes Zukunftsthema, das wir hier vor uns herschieben. Und diese Welle wird immer größer. Beitragserhöhungen etc. Und wenn wir jetzt über Beitragserhöhungen kommen, dann kommen wir zum nächsten Kapitel. Dann können wir darüber sprechen, was passiert eigentlich mit Zusatzbeiträgen und Beiträgen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn man sich dann überlegt, dass der Beitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung festgeschrieben ist und dass wir aber inzwischen Zusatzbeiträge haben, die in der großen Masse dort hinaus gewachsen sind, sodass, und wir sind ja paritätisch, also 50-50 Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sodass wir eigentlich schon lange uns verabschiedet haben von den Lohnnebenkostenbegrenzungen bei 40%. Die Krankenversicherung ist im Schnitt deutlich teurer geworden. Die Pflegeversicherung steigt weiter an. Die Rentenversicherung hat einen massiven Steuerzuschuss. Die einzige Versicherung, Sozialversicherung, die noch einigermaßen auskömmlich ist, und das liegt einfach daran, dass es zu wenig Arbeitskräfte gibt, ist die Arbeitslosenversicherung. Es ist ein absurdes Spiel und es geht immer weiter und wir lügen uns selbst in die Tasche dadurch, dass wir den allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung nicht anheben, sondern so tun, als wären das ja nur die dummen Krankenkassen, die böse Zusatzbeiträge nehmen. Dass das System nicht mehr tragfähig ist, so wie es ist, wird überhaupt nicht diskutiert. Insofern das nächste Problem, mit dem wir uns herumschlagen, ist diese Situation. Ja. Und dann bin ich mal so in einem groben Abwasch durch die allgemeinen Themen der gesetzlichen Krankenversicherung durch, die einen so aktuell umtreiben. Wir stehen jetzt, das ist jetzt der 13. Mai 2024, wir stehen gerade so in der Mitte der Prüfungssaison der laufenden Jahresrechnungsprüfung der gesetzlichen Krankenversicherung. Und ich kann Ihnen sagen, sieht nicht lustig aus. Der Lauterbach hat ja letztes Jahr 2023 da nochmal kräftig in die Kassen gegriffen. Die Reserven der Krankenversicherung sind runtergeschrumpft. Die liegen irgendwo wahrscheinlich so im Mittel bei 25%. Ich habe mir jetzt die KJ1-Statistik auf Bundesebene nicht mehr angeguckt, bevor ich es hier aufgenommen habe. Aber im Endeffekt eine deutliche Inanspruchnahme der Reserven durch diese zweite Vermögensabschmelzung. Was haben die Kassen natürlich gemacht? Nach der ersten ist ja klar, die haben wie nichts Gutes in die Rückstellungen reingebucht. Da kommt mir noch ein Thema, über das man mal reden kann. Das sind hier die Pflegepersonalkostenausgliederungen im Krankenhausbereich. Da hatte ich, glaube ich, schon mal was zugesagt bei anderer Gelegenheit, aber das IDW, Institut der Wirtschaftsprüfer, ist ja auf die grandiose Idee gekommen, zu sagen, die Ausgliederung von Pflegepersonalkosten, aber auch allgemeine Budgets, Krankenhausbudgets, soweit sie für die Vergangenheit verhandelt werden, sind rückstellungsfähig. Das heißt, ich kann im Grunde hingehen und kann dafür Rückstellungen die Bilanz einbuchen. Das machen die Kassen jetzt auch. Und für die Pflegepersonalkosten gibt es sogar eine eigene Kontenstelle. Und klar mache ich das, wenn ich Geld habe, ist ja logisch. Im Grunde ist es aber systemwidrig, weil was wird hier eigentlich gemacht? Wir bilden hier letztlich künftige Kosten ab. Warum? Weil die Pflegepersonalkosten ja im Endeffekt in der Zukunft erst anfallen. Und zwar, wenn morgen einer meiner Versicherten in das Krankenhaus geht, das jetzt den höheren Satz eben durch die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten zuzüglich der Pflegepersonalkosten eben ausgehandelt hat. Und damit wird der individuelle künftige Fall teurer. Und das ist das Gegenteil von einer Rückstellung. Das also hat damit im Grunde nichts zu tun. Das Einzige, wofür ich ernsthaft der Meinung bin, dass man Rückstellungen bilden könnte, also Schätzverpflichtungen in dem Fall, Terminus Technicus in der GKV, das ist der Bereich der Corona-Erlösausgleiche im Krankenhaus, wobei man auch da zugestehen muss, sie werden ja auch durch die künftigen Krankenhausfälle getriggert und fallen erst dann an. Ja, auch das eben ein Thema und das haben die Krankenkassen gemacht. Die haben fleißig in diesen Bereich reingebucht. Da hatte ich den Faden ein bisschen liegen lassen. Und logisch haben sie das gemacht, weil im Endeffekt das die einzige Art der Selbstverteidigung ist, die man noch hat, gegen einen übergriffigen Gesundheitsminister, der aus seinem Ressort letztlich alles rausquetscht, was er nur kann, mit dem Ziel, aus der bisher pluralen gesetzlichen Krankenversicherung mit Selbstverwaltung einen einzigen Staatsapparat zu machen, wie eben die deutsche Rentenversicherung. Bei der deutschen Rentenversicherung sieht man ja, was man damit geschaffen hat. Ein Bürokratiemonster, mit dem wir uns rumschlagen, höchst ineffektiv. und im Endeffekt auch durch das Umlagesystem völlig zukunftsunfähig. Wir schieben eine gewaltige Pensionslast vor uns her, die nicht ausfinanziert ist und die uns irgendwann auf die Füße fällt. Apropos nicht ausfinanziert, da wären noch die Altersversorgungsrückstellungen in der gesetzlichen Krankenversicherung, über die man nochmal ein Kapitel machen kann, etc. pp. Also, Sie sehen, es finden sich schon die ein oder anderen Themen, über die man jetzt so in einer GKV 2.0 Runde mal sprechen kann. Und insoweit wird mir das ein oder andere einfallen, um Sie hier zu belästigen, wenn Sie wollen. Also schalten Sie wieder ein, hören Sie sich mein Gesülze an, wenn Sie mögen, wenn nicht, lassen Sie es sein. Und es gilt auch hier, wie in der Vergangenheit, wer sich auf den Schlips getreten fühlt, der kann das gern tun. Es ist mir egal und es wird nichts an dem ändern, was ich hier zu sagen habe oder was meine Meinung ist. Das hier ist niemandem Rechenschaft schuldig, das geschieht nicht, um mich irgendjemandem anzubiedern oder sonst irgendetwas. Es ist einfach nur eine Innensicht der gesetzlichen Krankenversicherung aus Sicht der Wirtschaftsprüfung oder des Prüfers oder des Beraters. Und es hat absolut keinen Sinn, mich darauf hinzuweisen, dass das, was ich hier tue, mir in irgendeiner Form schaden könnte oder sonst was. A, kann es nicht. Und B, wenn doch, dann ist es mein Problem und nicht ihrs. Insofern einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören und bis bald.